Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Wir sind in den Sprüchen und wie der Thorsten gesagt hat, es geht um Thema Ehe bzw. Umgang mit der Frau. Wem gibst du deine Kraft und Jahre? Ich fühle deine Gedanken über meine Jacke. Ich höre euch fast schon sprechen darüber. Aber sie ist so angenehm, dass ich heute was ganz Freches gewagt habe, eine rote Jacke. Ja, um die Predigt einzuleiten, muss ich ein paar Sachen sagen. Wenn es um Ehe bzw. Umgang mit der Frau geht, aus den Sprüchen, dann muss uns schon mal klar sein, dass es nur um einen ausgewählten Aspekt geht. Das ist also keine Ehepredigt. Und was uns auch bewusst sein muss, das ist die Perspektive von wem? Natürlich von Salomo, der diese Sprüche oder die meisten davon geschrieben hat. Das bedeutet auch, es ist die Perspektive von einem Mann. Es bedeutet auch, dass sie einseitig ist. Wir wissen von Salomo, auch wie Dirk das so schön eingeführt hat, er war zu seiner Zeit der Reichste, der Weiseste. Und bis heute kennen wir das Sprichwort, das war ein salomonisches Urteil. So, bevor wir in die Sprüche gehen, müssen wir den, der uns über Ehe und den Umgang etwas sagt, müssen wir ihn kennenlernen. Und dazu müssen wir einleitend in 1. Könige 11 aufschlagen. 1. Könige Kapitel 11. Das ist deswegen so wichtig, weil wir müssen verstehen, wer redet gleich zu uns? Wer gibt uns diese Einsichten? 1. Könige Kapitel 11. Während ich die Verse lese, werde ich ein paar Fallstricke schon mal erwähnen, die sich eigentlich später in den Sprüchen wiederholen. Fallstricke Salomos. 1. Könige Kapitel 11. Ich lese zuerst die Verse 1 bis 5. Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen, die Töchter des Pharao und Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische, Hethitische, aus allen Völkern, von denen der Herr den Israeliten gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen. Sie werden gewiss eure Herzen ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen verleiteten sein Herz. Und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, sodass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn seinem Gott war, wie das Herz seines Vaters David. So diente Salomo der Astarte, der Göttin derer von Sidon und dem Milkom, dem gräulichen Götzen der Ammoniter. Wichtig, bevor wir in die Sprüche gehen, jetzt schon den Salomo kennenzulernen. Ein paar Fallstricke, die mir auffallen. Erster Fallstrick von Salomo: Frau oder Frauen, ich bleibe mal bei Frau, wie es sein sollte, ohne Glauben. Was nimmt er sich? Frau ohne Glauben. Und Gott hat gesagt, tu das nicht. Das schadet deinem Herz. Dein Herz wird sich zu anderen Göttern begeben dadurch. Also keine Frau ohne Glauben. Er macht es trotzdem. Was ist die Sünde dahinter? Ungehorsam. Die Sünde dahinter ist, ich folge meinen Vorstellungen und mein Wille geschieht in diesem Bereich. Da müssen wir uns ganz kurz fragen, und ich habe ja gesagt, die Predigt ist im gewissen Sinne einseitig, deshalb spreche ich natürlich hauptsächlich zu den Männern, die Frauen können sich ihre eigenen Gedanken machen. Wonach suchst du, lieber Mann, wenn du auf der Suche nach einer Frau bist? Ich habe ein Anforderungsprofil für eine Frau gefunden. Ihr müsst nicht aufschlagen, ihr könnt euch es notieren. Es steht in Matthäus 22, 34 bis 40. Ich lese das nicht vor, es ist Matthäus 22, 34 bis 40. Ich sage nur, dort ist eine Beschreibung, die dir als Mann als Anforderungsprofil dient. Ich erwähne es kurz, weil sonst bist du jetzt abgelenkt. Es geht um das höchste Gebot. Jesus sagt, Gott lieben und den Nächsten wie dich selber. Das ist das höchste Gebot und daran hängt alles. So eine Frau mit Glauben, er hat den Weg verlassen. Dann müssen wir uns ganz kurz fragen, wo suchst du? Wo hat er gesucht? Wo suchst du? Liebe Männer, es gibt doch Vorstellungen Gottes. Wo sind diese Frauen zu finden, die mit dir zusammen den Weg bis zur Ankunft im Himmel gehen? Wo sind diese Frauen zu finden? Und was sind deine Überzeugungen? Du kannst sie auch suchen in den Abgründen der Pornografie, in den Abgründen deiner Gedanken oder irgendwo da draußen. Aber was ist denn sein Wille? Und mit seinem Wille meine ich nicht, ist es die Frieda, ist es die Erika? Nee, zuerst mal, was ist seine Perspektive? Gott lieben muss diese Frau zuerst und über allem und seinen Nächsten wie sich selber. Das ist sein Wille. Dann lese ich noch kurz die Verse 6 bis 11. Dann haben wir einen guten Einblick über unseren Schreiber gleich. Und Salomo tat, was dem Herrn missfiel und folgte nicht völlig dem Herrn wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe dem Chemosh, dem gräulichen Götzen der Moabiter auf dem Berge, der vor Jerusalem liegt, und dem Moloch, dem gräulichen Götzen der Ammoniter. Ebenso tat Salomo für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern räucherten und opferten. Der Herr aber wurde zornig über Salomo, dass er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm geboten hatte, dass er nicht anderen Göttern nachwandle. Er aber hatte nicht gehalten, was ihm der Herr geboten hatte. Darum sprach der Herr zu Salomo, weil das bei dir geschehen ist und du meine Bund und meine Gebote nicht gehalten hast, die ich dir geboten habe, so will ich das Königtum von dir reißen und einem anderen geben. Zwei weitere Fallstricke, die ich hier rauslese. Überleg mal, Salomo, der weiseste Mann zu seiner Zeit, der weiseste Mann fällt am Ende ab von Gott, von seinem Glauben, von dem, was ihn selig macht. Wie kann das sein, so weise und so zu enden? Was fehlte diesem Salomo, der alle Weisheit der Welt hatte, und so endet? Ich sage, es fehlte ihm der Gehorsam. Immer wieder weist ihn Gott darauf hin, gehorche mir. Tu es so, wie ich es dir gesagt habe. Das ist mein Weg, das ist mein Wille. Und Salomo bleibt ungehorsam. Das bedeutet, der Fallstrick lautet, Weisheit ohne Gehorsam ist nichts nütze, ist zu nichts gebrauchen. Das Ende des weisesten Mannes ist eine Katastrophe. Den dritten Fallstrick, den ich da rausnehme, ist folgender. Ich muss ganz kurz in Gemeindejargon gehen. Der dritte Fallstrick ist, ich bin ein Kingdom Kid. Das bedeutet so viel wie, ich bin aufgewachsen in der Gemeinde, in einer christlichen Gemeinde, in einem christlichen Elternhaus. Und das dient dazu, dass man sich sicher ist. Stell dir mal ganz kurz den Salomo vor, wie er aufgewachsen ist. David, sein Vater. Propheten gingen ein und aus. Gespräche, Psalmen gehört, noch und nöcher. Riesige Gottesdienste und Feste gefeiert, dem Herrn zur Ehre. Ein Kingdom Kid. Einer, der aufgewachsen ist im Glauben, umgeben von Glauben. Und dann so eine Bruchlandung. Liebes Kingdom Kid, der du aufwächst, christlich, in der christlichen Gemeinde oder bei uns. Es geht darum, ein gehorsamer Jünger Jesu zu sein. Und nicht einfach nur ein getauftes Kingdom Kid. Das Ziel ist nicht, sich einfach nur taufen zu lassen. Dann können wir auch Babys taufen. Es geht darum, ein gehorsamer Jünger Jesu zu werden und zu sein, der auch in so Zeiten wie Jesus in Gethsemane fest entschieden ist, zu sagen: Und auch wenn ich den Kelch gerne nicht hätte und er an mir vorübergehen sollte, ich bleibe dabei. Dein Wille soll geschehen. Und da an diesem Punkt scheiden sich immer wieder die Geister. Ja, und jetzt gehen wir in seine Sprüche. Und jetzt musst du mal ganz kurz das auf der Zunge zergehen lassen, dass dieser Salomo, den wir gerade kennengelernt haben, Sprüche hat über die Ehe. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Überlege mal kurz, was könnte der uns sagen wollen? Ich nehme mal schon mal kurz vorweg, während du aufschlägst in Sprüche 5. Sprüche Kapitel 5. Ich nehme schon mal vorweg, es passiert was Erstaunliches. Du liest die Sprüche und wie Dirk so schön erklärt hat das letzte Mal, immer ein Spruch, anderes Thema, nächster Spruch, anderes Thema, nächster Spruch und so weiter. Und ab Kapitel 5 plötzlich ein Thema detailliert beschrieben, kurze Pause, dann wieder ganz lange ein Thema, nochmal kurze Pause, ganz lange ein Thema bis ins Detail. Ja, und es geht tatsächlich um Ehe, beziehungsweise den Umgang damit und den Umgang der Frau. Und unterm Strich sind es alles Warnungen. Warnungen, eine nach der anderen. Sprüche Kapitel 5, wir lesen Vers 1. Wenn du Lutherbibel hast, dann siehst du schon Warnung vor der Verführerin. Mein Sohn, merke auf meine Weisheit, neige dein Ohr zu meiner Lehre, dass du behaltest guten Rat und dein Mund wisse Erkenntnis zu bewahren. Denn die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honigseim und ihre Kehle ist glatter als Öl. Denk dran, wer er ist, wovon er spricht. Hernach ist sie bitter wie Wermut. Und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße laufen zum Tode hinab, ihre Schritte führen ins Totenreich. Dass du den Weg des Lebens nicht mal mehr wahrnimmst, haltlos sind ihre Tritte und du merkst es nicht mal. So gehorchet mir nun, er spricht jetzt von Gehorsam, so gehorchet mir nun, meine Söhne. Und weicht nicht von der Rede meines Mundes. Lass deine Wege ferne von ihr sein und nahe nicht zur Tür ihres Hauses, dass du nicht andern gebest deine Kraft und deine Jahre einem Unbarmherzigen, dass sich nicht Fremde von deinem Vermögen sättigen und was du mühsam erworben, nicht komme in eines andern Haus. Und müsstest hernach seufzen, wenn dir Leib und Leben vergehen und sprechen: Ach, wie konnte ich die Zucht hassen und wie konnte mein Herz die Warnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme meiner Lehrer und mein Ohr nicht kehrte zu denen, die mich lehrten. Ich wäre fast ganz ins Unglück gekommen, vor allen Leuten und allem Volk. Trinke, lieber Mann, Wasser aus deiner Zisterne und was quillt aus deinem Brunnen? Sollen deine Quellen herausfließen auf die Straße und deine Wasserbäche auf die Gassen? Habe du sie allein und kein Fremder sei mit dir. Dein Born sei gesegnet und freue dich des Weibes deiner Jugend. Im Stile der Sprüche werde ich zwei Ausrufezeichen hier herauspicken. Zwei Hauptpunkte ganz kurz. Erstens der Vers 13, dass ich nicht gehorchte der Stimme meiner Lehrer. Gehorche der Stimme deiner Lehrer. Aber worin? Worin sollen wir der Stimme deiner Lehrer gehorchen? Vers 8. Lass deine Wege ferne von ihr sein und nahe nicht zur Tür ihres Hauses. Bleib weg. Geh nicht den Weg. Mach nicht den Schritt. Gehorche der Stimme deiner Lehrer. Liebe Männer, wie wir Männer mit den Frauen, mit Frauen umgehen, hat viel Aussagekraft über unseren Gehorsam und unsere Unterordnung Gottes Willen gegenüber. Daran kann man ganz viel bei uns Männern sehen. Wie gehen wir mit Frauen, alles was damit zusammenhängt, um? Da können wir ganz viel von unserem Gehorsam erkennen. Also, auf welche Lehrer, auf welche Lehre hörst du? Liebe Frauen, jetzt auch ganz kurz zu euch. Such dir einen gehorsamen Mann. Wisst ihr, einen, der gehorsam mit seiner eigenen Sexualität und mit deiner Sexualität gehorsam umgeht. Der gehorsam umgeht mit den anderen Frauen. Der gehorsam ist in seiner Beziehung zu Gott und der Gottes Worten gehorcht. Wenn du so einen ausmachst, dann kommt er in Frage. Liebe Frauen, andere werden keine treuen Begleiter für dich auf dem Weg in den Himmel sein. Werden sie nicht. Das zweite Ausrufezeichen ist aus diesen Versen, Vers 15. Trinke Wasser aus deiner Zisterne und was quillt aus deinem Brunnen. Bleib treu und überzeugt. Wenn deine Frau nicht mehr deine Zisterne ist, nicht mehr dein Brunnen, nicht mehr, wie er das so schön sagt, die Freude deiner Jugend, ja, was dann? Was dann, wenn sie nicht mehr die Freude deiner Jugend ist? Wisst ihr, was dann ist? Dann musst du, lieber Mann, genau nachschauen, innen rein und dich mit deinem Ungehorsam konfrontieren, der dich von der Freude deiner Jugend weggeführt hat. Wir haben doch ein Gebot bekommen von Jesus. Liebt euch untereinander. Das ist ein Gebot. Und beim Gebot geht es um Gehorsam. Wir wissen auch, was im Gebot Liebe alles drinsteckt. Da steckt dieses Liebesgeduldig. Das ist ein Gebot, geduldig zu sein. Da steht drin, Liebe ist freundlich. Freundlich ist ein Gebot, das erfordert unseren Gehorsam. Nicht, ich bin heute nicht gut drauf, ich kann nicht. Nee, wir können gehorchen und freundlich bleiben. Da steckt drin, versöhnlich zu sein. Liebe ist versöhnlich. Das ist ein Gebot. Da steht auch drin, Liebe ist hoffend und so weiter. Nee, wir geben sie nicht auf. Wir bleiben hoffend. Das ist ein Gebot. Und genau das, diese Gebote, das ist sein Wille. Wisst ihr, und auch da scheiden sich wieder die Geister. Wie sagt Jesus so schön, da rufen die Leute, Herr, Herr, ich folge dir nach. Und die tun Wunder. Und die heilen sogar. Und dann sagt Jesus, aber nein, darauf kommt es nicht an. Die, die meinen Willen tun, die sind bei mir. Die, die gehorchen und meinen Willen tun. Die können Wunder tun und Herr, Herr rufen, solange sie wollen. Aber wenn sie meinen Willen nicht tun, dann sind sie nicht, dann kenne ich sie nicht mal. Ohne diesen Gehorsam, den ich gerade beschrieben habe, verliert der Mann sehr viel an Kraft. Würde, Reinheit, Klarheit. Wie wir gelesen haben, nimmt den Weg des Lebens nicht mehr wahr. Die Klarheit geht verloren. Wisst ihr, was das Schöne ist an einem gehorsamen Mann? Der gehorsame Mann ist ein freier Mann. Er hat diese unglaubliche Freiheit, Nein zu sagen. Nein, ich bleib weg. Nein, ich gehe nicht die Straße runter. Nein, das mache ich nicht. Und diese Freiheit, das zeichnet ihn aus, diese Freiheit, Nein zu sagen. Liebe Frauen, halte Ausschau nach einem Mann mit dieser Freiheit, der Nein, Nein sagen kann. Sprüche Kapitel 6, da ist jetzt die Überschrift Warnung vor Ehebruch und da gehen wir auch noch ganz kurz drauf ein. Sprüche Kapitel 6, ich lese ab Vers 20. Mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters und lass nicht fahren die Weisung deiner Mutter. Binde sie dir aufs Herz und hänge sie um deinen Hals. Später sagt er noch, binde sie dir auch um den Finger. Ich habe dieses Armband mir gewünscht, Männerschmuck wollte ich zum Geburtstag haben. Und es hat was mit meinem Jahresziel zu tun, so froh Sühne. Muss ich euch kurz vorlesen, was das bedeutet. Das habe ich mir sozusagen ums Handgelenk gebunden, weil ich das fürs Jahr haben wollte, an mir tragen wollte, als Ziel. So froh Sühne. Antike Tugend der Selbstbeherrschung und der Mäßigung. Beherrschung der Begierden durch Vernunft und Besonnenheit. Und Besonnenheit ist mein Thema für dieses Jahr. Wir lesen weiter in Vers 23, Kapitel 6. Denn das Gebot ist eine Leuchte und die Weisung ein Licht. Und die Vermahnung ist der Weg des Lebens. Ob dass du bewahrt werdest vor der Frau deines Nächsten, vor der glatten Zunge der Fremden, lass dich nach ihrer Schönheit nicht gelüsten in deinem Herzen und lass dich nicht fangen durch ihre Augenlider. Denn eine Hure bringt einen nur ums Brot, aber eines anderen Ehefrau um das kostbare Leben. Kann auch jemand ein Feuer unterm Gewand tragen, ohne dass seine Kleider brennen? Oder könnte jemand auf Kohlen gehen, ohne dass seine Füße verbrannt werden? Zwei Ausrufezeichen aus diesen Versen. Das erste aus Vers 25. Lass dich nach ihrer Schönheit nicht gelüsten in deinem Herzen. Das sind Ausrufezeichen. Lüsternheit. Seiner sexuellen Begierde, ich nenne es mal so, freien Lauf zu gewähren. Keine Kontrolle durch den Willen Gottes. Anstatt sie gehorsam einzuordnen, unterzuordnen, einzufügen in das, was der Wille Gottes ist. Ist Lüsternheit zurzeit unkontrolliert bei dir? Gehst du ungehorsam damit um? Wo führt sie dich gerade hin, wenn du auf diesen Weg gegangen bist? Wo bist du gerade unterwegs mit der Lüsternheit? Ist das Licht? Ist das präsentierbar? Oder ist es Finsternis? Das zweite Ausrufezeichen, das ich an dieser Stelle setzen möchte, ist die Verse 26 und 27. Das war, kann jemand ein Feuer unterm Gewand tragen? Kann man mit Sünde spielen? Und da würde ich den Thorsten gern bitten, einen kurzen Film einzuspielen. Ganz kurz. Bitte.
Wer diesem gigantischen Strudel zu nahe kommt, könnte es Sekunden später bitter bereuen. Selbst ein kleines Boot würde einfach in die Tiefe gerissen. So beschreibt ein Sprecher der US Army Corps of Engineers das spektakuläre Phänomen. Der Denison-Damm an der Grenze zwischen Oklahoma und Texas gehört zu den größten Wasserspeichern der USA. In den vergangenen Wochen hatten starke Regenfälle dort zu einem raschen Anstieg des Pegels geführt. Daraufhin wurden Schleusen an der Unterseite des Damms geöffnet, um Wasser entweichen zu lassen und Überschwemmungen zu verhindern. Das abfließende Wasser löste daraufhin diesen tornadoartigen Strudel aus, der sich in Richtung Schleuse immer weiter verengt. Die zuständige Behörde sperrte das Gebiet weiträumig ab, um die Gefahr eines Bootsunfalls zu minimieren.
Ich möchte das Ganze mal am Bild dieses Strudels nochmal klar machen. Würde jemand es wagen, auch nur an den Rand hinzuschwimmen, nur aus Neugier? Wie ist das? Wie fühlt sich das an? Es ist doch angenehm. Ich drehe mich hier ein bisschen. Ist doch schön. Noch ein bisschen mehr. Was ist denn da noch? Ein Schritt weit. Was ist denn da unten? Würde das einer tun? Nie im Leben. Aber genau so ist es im Umgang mit der fremden Frau, mit Lüsternheit. Man bewegt sich auf den Strudel zu. Irgendwann mal gibt es nur noch die sogenannte Abwärtsspirale. Und deshalb ist der Gehorsam, bleib weg davon, schwimm nicht dahin. Deshalb ist es eine Frage des Gehorsams. Und er steht über allem von dir, über deinen Gefühlen, über deiner Meinung, über der Meinung der anderen und über dem, was die Welt dir predigt, sowieso. Es steht da drüber. Ja, Kapitel 7 ist nochmal ein langes Kapitel. Ich lese das nicht. Ich erwähne nur, um was da geht und wähle ein Ausrufezeichen aus. Hier geht es im Detail darum, wie der törichte junge Mann verführt wird, Schritt für Schritt. Der Salomon guckt aus dem Fenster und beobachtet die Szene und guckt sich das an und sieht genau, was da passiert. Und er beschreibt es im Detail. Und er sagt Sachen wie, das ist wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und ihr Haus ist wie Kammern der Hölle oder ein Totenreich. Er benutzt wahrscheinlich und ziemlich sicher wegen seinen Erfahrungen diese krassen Vergleiche. Ja, und deshalb greife ich aus Kapitel 7 das Ausrufezeichen heraus: Verführung. Was macht uns verführbar? Wir haben immer wieder gelesen, weiche nicht im Herz auf ihre Bahn, beziehungsweise da steht dann in Kapitel 7 drin, weiche nicht im Herz auf ihre Bahn. Denk mal kurz an Jesus, was er darüber gesagt hat. Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon im Herzen die Ehe mit ihr gebrochen. Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, im Herzen hat er schon die Ehe mit ihr gebrochen. Wo schaust du hin? Und vor allem, wie schaust du dahin? Wie schaust du dahin? Wie schaust du eine Frau an? Das ist entscheidend. Was macht uns verführbar? Ganz klar, der ungehorsame der ist verführbar. Seine Lust, seine Begierden, seinen Wünschen, denen leistet er Gehorsam, aber nicht Gott. Und deshalb ist er verführbar, bis dahin, dass er den Weg des Lebens nicht mehr erkennen kann. Wir haben ja laut 2. Timotheus 1, Vers 7 einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Den können wir immer wieder, ich nenne es mal, anfordern. Den müssen wir uns, der Heilige Geist ist jemand, der einem beiseite steht, zur Seite steht. Statt wegschieben, anfordern. Statt dämpfen, anfordern. Jetzt an dieser Stelle kommt eigentlich wieder ein ganz großer Bruch. Das heißt, Kapitel 7 ist durch und jetzt kommen einzelne Sprüche verteilt, wie es sonst der Fall ist, über die Frau und zwar immer oder fast immer im selben Zusammenhang. Und da möchte ich einen Vers mal zitieren, weil jetzt wäre ja eigentlich Annette dran, die leider nicht da sein kann, wegen ihrer Operation, die sie hatte. Und sie würde über solche Verse sprechen, die da lauten, besser ist es im Land der Wüste zu wohnen, als eine zänkische Frau und Verdruss. Es gibt tatsächlich 5, 6, 7 oder noch mehr Verse verteilt, wo Salomo immer einen Vergleich zieht, zänkische Frau ist wie. Zuerst mal glaube ich, dass der Salomo seinen Teil dazu beigetragen hat, dass die Frauen zänkisch waren. Was Annette betrifft, darf ich sagen, Annette ist überhaupt nicht zänkisch. Auch nicht schnippisch. Ja, es fällt kein Kommentar, es fällt kein schnippisches, zänkisches Gezetere. Nicht Zeter, nichts von dem. Und warum ist sie das nicht? Sie hat diese Eigenschaft, dass sie nichts unter den Teppich kehrt. Es wird nichts unter den Teppich gekehrt. Was sie macht ist, und jetzt wird es heftig für uns Männer, sie spricht direkt die Wahrheit an, ohne Vorwurf, aber klipp und klar. Klipp und klar. Nicht um den heißen Brei. Und die spricht die Wahrheit an. Und die Wahrheit kommt bei mir an. Und was ist bei mir? Ich bin üblicherweise geschockt. Und es ist unangenehm, weil ich werde konfrontiert mit meiner Sünde. Aber eins ist herrlich daran, die Konsequenzen. Es rumort nichts. Es gibt keine Wurzel für Zank. Das gibt es nicht. Sondern es ist klar und offen auf dem Tisch. Ich darf immer wissen, woran ich bin bei ihr. Und das macht sie zu einer Frau, die nicht zänkisch ist. Ich komme zum Schluss. Spann nochmal den Bogen zurück zu Salomo. Wem hat Salomo seine Kraft und seine Jahre gegeben? Wisst ihr, ein Bereich, wirklich ein Bereich des Ungehorsams, den wir Gott nicht unterordnen, reicht, um abzufallen von Gott. Das sehen wir bei Salomo. Der eine Bereich war sein Fallstrick bis zum Abfall von seinem Gott. Wem hat also Salomo seine Kraft und Jahre gegeben, seine Weisheit und sein Geld? Salomo, der Verführte, verführt durch Ungehorsam und abgefallen von Gott. Wem gibst du deine Kraft und deine Jahre? Im Abendmahl, was jetzt folgt, möchte ich dich bitten, deine eigenen Gedanken über deinen Gehorsam zu finden und zu bedenken. Dafür haben wir jetzt eine stille Zeit, Stille, um das zu tun. Ich möchte dafür noch beten. Mein Dank gilt dir, weil du derjenige bist, der weiß, wie ich umzugehen habe, umzugehen haben mit Bereichen, die, wo es viele Meinungen gibt, wie ich mit Begierden umgehen kann, wie ich mit Wünschen umgehen kann und wie ich deinen Willen finden darf, das ist für mich ein Segen. Deinen Willen herauszufinden, deinen Willen zu tun. Gehorsam zu sein ist Friede für mich. Gehorsam zu sein ist eine Freude. Wir haben ein Gebot der Liebe und dieses Gebot, dem gebührt der Gehorsam. Und mit Ehrfurcht sollen wir dieses Gebot einhalten und deine Wege gehen. Danke für deine Fußstapfen, die du hinterlassen hast, in die wir reintreten dürfen. Leite auch unsere Gedanken von innen heraus, fängt der Ungehorsam an. Leite uns, lass uns wachsam sein. Kein Wunder, sagst du, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Danke für den Hinweis und diese Klarheit. Und jetzt danke ich dir, dass wir uns erinnern an dich, der du das vorgelebt hast. Du warst kein Salomo, du warst Jesus. Und du bist Herr, Herrscher, Herr in unserem Leben. Ich habe gesagt, Jesus, du bist mein Herr in allen Bereichen. Und du bist die letzte Instanz in allem. Und das sollst du auch bleiben. Und das bete ich im Namen von deinem Sohn. Amen.